Bitte?
Mit dem Lätzchen.
Richtig, war ein Lätzchen bei. Was war noch dabei? Eine Schürze war dabei. Okay, ein Lätzchen, eine Schürze und da waren Wasserbehälter dabei. Und an welches Thema, um welches Thema ging es? Dienen, um einander zu dienen. Wir hatten begonnen mit dem Vers aus Apostelgeschichte 2, 42, den ich auch heute lesen möchte, voranstellen möchte. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Die Urgemeinde, die bestand aus Menschen, die in vielfältiger Weise dem Herrn gedient haben. Und sie haben dem Herrn gedient, indem sie einander gedient haben. Und das war ein tolles Zeugnis. Das war zur Ehre Gottes, der hat sich gefreut. Das war zur Stärkung der Gemeinde und das war ein tolles Zeugnis für die außen standen. In Apostelgeschichte 2,42, da beschreibt Gott seine Vision für die Gemeinde. Das wird uns gezeigt, wie die erste Gemeinde nach dem Willen Gottes gelebt hat. Schwerpunkte waren das Wort Gottes, die Gemeinschaft, das Abendmahl und das Gebet. Die vier Dinge. Und den Aspekt, den ich heute Morgen beleuchten möchte, ist der Aspekt der Gemeinschaft. Und auch dazu haben wir eine Illustration. Wo dem, der vorne sitzt? Kann sich irgendjemand von hinten erkennen? Aquarium, ja, wahrscheinlich sind eure Augen besser als meine. Ein Aquarium. Und ich hoffe, das prägt sich ein. Ein Aquarium ist ein Gefäß mit vielen Fischen. Die sind alle zusammen. Diese Fische, die sind weder alle gleich, noch sind diese Fische alle eng befreundet miteinander. Aber sie haben eins gemeinsam, und das ist, sie schwimmen alle im selben Aquarium rum. Sie sind also eine Aquariengemeinschaft oder eine Fischgemeinschaft. Sie müssen miteinander auskommen, sie schwimmen alle im gleichen Wasser. Sie werden auch alle von der gleichen Hand gefüttert. Im Aquarium, da müssen sie ja gefüttert werden. Sie werden alle von der gleichen Hand gefüttert und sie haben alle den gleichen Besitzer. Man könnte auch sagen, den gleichen Herrn. Und das soll uns an die Wichtigkeit der Gemeinschaft miteinander erinnern. Lass uns doch mal beten. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass du unser gemeinsamer Herr bist. Wir möchten dir danken, Herr Jesus, dass du uns erkauft hast, auch dass wir uns heute daran wieder erinnern dürfen, dass du uns als dein Leib erkauft hast, zusammengestellt hast. Wir möchten dir danken, Herr, für deine Liebe zu jedem einzelnen deiner Kinder. Und für heute Morgen möchten wir dich bitten, Herr, dass du uns das aufs Herz legst, deine Vision für uns als Gemeinde und für den Leib, deinen Leib generell. Dass wir Gemeinschaft miteinander haben und pflegen. Amen. So, zunächst nochmal den Vers 42 aus Apostelgeschichte 2, diesmal aber im Kontext, im Zusammenhang. Ich lese da die Verse aus Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen aber waren beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften ihre Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wenn wir die Verse unter dem Aspekt der Gemeinschaft sehen, dann können wir verstehen, was der Theologe Morris darüber schreibt und dass er recht hat damit. Er sagt, nirgendwo im Neuen Testament bedeutet eins der griechischen Wörter, die mit Gemeinschaft übersetzt werden, Spaß haben. Ein anderer Theologe oder Bibellehrer schreibt zu Vers 42, was ist in diesem Vers mit Gemeinschaft gemeint? Tratsch? Kaffee trinken? Unternehmungen? Nein, es handelt sich hier um etwas ganz anderer Art und auf einer ganz anderen Ebene. Und dann weist er darauf hin, auf die Einmütigkeit. Wir haben das Wort einmütig in den Versen gelesen. Er weist auf die Einmütigkeit der ersten Christengemeinde hin. Das Miteinander, ein geistliches Miteinander, was beschrieben wird als ein Miteinander im Wort Gottes, ein Miteinander in der Gemeinschaft, ein Miteinander im Abendmahl, im Brotbrechen und ein Miteinander in den Gebeten. Und durch diese Art Gemeinschaft haben die Christen, der Leib Christi, haben die Christen einander gestärkt und gesegnet. Und das Wort, das hier und an anderen Stellen mit Gemeinschaft übersetzt ist, ist das Wort, die meisten von euch haben es schon gehört, ist das Wort Koinonia. Koinonia bedeutet teilnehmen, Teilhabe, bedeutet Verbundenheit. Wenn die Bibel also von Gemeinschaft, von Koinonia-Gemeinschaft redet, dann spricht sie von Teilhaben, von Verbundenheit. Und das ist Gottes Vision für uns, dass wir Teilhaber sind am Wohlergehen unserer Geschwister. Wir sind Teilhaber am Wohlergehen voneinander. Das ist Koinonia-Gemeinschaft. Es soll natürlich ein gemütliches Kaffee trinken und ein leckeres Steak überhaupt nicht schlecht gemacht werden. Bin ich bei beidem dabei. Aber wenn es um Koinonia-Gemeinschaft geht, dann hat das Priorität. Dann steht das da drüber, weil das etwas ist, was direkt mit Gott, mit unserer Verbindung, mit unserem gesunden geistlichen Leben zu tun hat. Ein gemeinsamer Kinoabend oder ein gemeinsamer Spieleabend oder irgendein gemeinsames Unternehmen, was wir haben, ist nichts Schlechtes. Aber das, was kann sogar was Gutes sein. Aber das, was Gott mit Koinonia-Gemeinschaft tun möchte, ist, es gehört zu seiner Vision für die Gemeinde, es gehört zu seiner Vision für dein Leben. Er möchte, dass du durch Koinonia-Gemeinschaft wächst. Das ist sein Wunsch und darum ist das seine Vision, gehört es zu seiner Vision für uns als Gemeinde. Ich habe mal ein paar Verse rausgenommen, wo Gemeinschaft mit Koinonia übersetzt wird. Nach 2. Korinther 8 ist Koinonia-Gemeinschaft Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen. Also nicht mein Predigen zu euch ist der Dienst an die Heiligen und damit ist gut, sondern unsere Gemeinschaft miteinander ist Dienst aneinander für den Herrn. Nach Philipper 1, Vers 5 ist Koinonia-Gemeinschaft gemeinschaftlicher Einsatz der Gläubigen für Jesus. Da haben wir vor 5 Wochen drüber gesprochen, über Dienst, wie wir gemeinsam dem Herrn und einander dienen. Gemeinsamer, gemeinschaftlicher Einsatz der Gläubigen für Jesus. Nach Philipper 1, Vers 7 ist Koinonia-Gemeinschaft gemeinschaftliches Teilhaben am Leid der Gläubigen. Wer von uns will Gemeinschaft haben? Teilhaben am Leid der Gläubigen? Im Hebräerbrief findet man einen ähnlichen Vers. Dass wir zu den Gefangenen, für die Gefangenen sein sollen, als wären wir ihr Mitgefangener. Teilhaben am Leid der Gläubigen können wir auch dadurch, dass wir für Leute von denen, für Geschwister von denen wir wissen, dass sie im Leid sind, für sie beten oder sie besuchen oder sie anderweitig ermutigen. Aber das ist Koinonia-Gemeinschaft. Das ist die Gemeinschaft, die der Herr geschenkt hat und sehen möchte und durch die er uns persönlich und als Gemeinde segnen möchte. Und ich denke, dieser Gedanke, der ist euch nicht neu, der ist mir ein Anliegen gewesen und immer noch in den letzten 14 Jahren. Ich bin mal ganz ehrlich, es schmerzt mich irgendwo, wenn ich feststellen muss, dass einige von der Gemeinde, ja, die sind um 9:30 da und die sind um 11:55 wieder weg. Und die kriegen den Segen, den wir haben nach dem Gottesdienst oder vor dem Gottesdienst, die kriegen den gar nicht mit. Die kriegen den Segen im Gottesdienst mit, ja. Aber vorher, nachher, den Segen der Koinonia-Gemeinschaft, kriegen sie nicht mit. Wir haben Menschen in unserem Gottesdienst gehabt, die sind ein paar Wochen gekommen. Dann haben sie gesagt, also ich finde hier keinen Anschluss. Ich finde hier keinen Anschluss. Ich suche mir was anderes. Und dann sind sie nicht mehr gesehen worden. Wir haben solche, die sitzen beim Mittagessen allein am Tisch. Tatsächlich. Entweder suchen sich einen Platz alleine oder aber, ja, sie bleiben alleine sitzen. Und das, ja, da können wir wachsen. Da können wir wachsen, dass wir Gemeinschaft miteinander haben, Verbundenheit, Teilhabe am gegenseitigen Leben. Koinonia. Interesse am Wohlergehen von anderen. Ich habe uns alle immer wieder ermutigt, nicht nur am Sonntagmorgen die Gemeinschaft mit dem Herrn und die Gemeinschaft miteinander zu haben, sondern auch unter der Woche. Ich habe mal so grob überschlagen. Also es ist ein grobes Überschlagen, aber kommt ungefähr hin. Wir haben circa 20 Gemeindestunden im Monat. Das sind Ranger und Jugend noch gar nicht dabei gerechnet. Natürlich kann keiner zu allen Stunden gehen. Also ich war zum Beispiel noch nie in der Frauenstunde. Aber Gemeinschaft, diese Stunden, die bieten uns Gemeinschaft. Gott hat Koinonia, Gemeinschaft mit anderen Christen, die hat er für dein geistliches, für Wachstum in deinem geistlichen Leben bestimmt und eingesetzt. Und du tust das Richtige, wenn du Koinonia, Gemeinschaft suchst. Ich las von einem Besucher, der war neu in der Gemeinde, war das erste Mal da und hat gedacht, naja gut, irgendeiner wird wohl auf mich zukommen, wird mir sagen, wo ich mich hinsetzen kann oder wird mir ein bisschen rumhelfen. War aber nicht so. Ja gut, sagt er, ich war ganz neu, dann gehe ich den zweiten Sonntag hin, wird sicher anders sein. War aber nicht so. Und er geht den dritten Sonntag und er geht den vierten Sonntag und keiner spricht ihn an, keiner fragt ihn, woher er kommt und wie es ihm geht und wie er heißt und so weiter. Und dann sagt er sich so, jetzt gehe ich noch einen Sonntag dahin, wenn mich keiner anspricht, war das letzte Mal, suche ich mir was anderes. Und an dem fünften Sonntag, da wird er angesprochen, wird eingeladen zum Mittagessen, geht mit und sein Gastgeber und er setzen sich um den Tisch und essen zusammen. Und dann erzählt der Besucher so ein bisschen und sagt, also, wenn Sie mich nicht eingeladen hätten, ich wäre nicht mehr gekommen. Ich war jetzt mehrere Wochen da, keiner hat mich angesprochen, keiner hat mich eingeladen, aber Sie haben mich heute eingeladen, vielen Dank. Wie lange gehören Sie denn schon zur Gemeinde? Sagt der Gastgeber, ich war heute das erste Mal da. Also, es hängt immer auch von beiden Seiten ab, aber es kann uns inspirieren, aufeinander zuzugehen, die Augen aufzuhaben. Menschen sehnen sich nach Gemeinschaft, auch nach Koinonia-Gemeinschaft, nach Annahme, nach Akzeptanz. Danach, dass jemand auf sie zugeht, Interesse zeigt, Verbundenheit zeigt. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, ich las von einer Frau, Manuela oder wie immer sie hieß, und die hatte eine Postfiliale in der Nähe und da ging sie immer hin und erledigte ihre Post. Und einmal war wohl kurz vor einem großen Feiertag, vielleicht Weihnachten, kam sie mit einem ganzen Stapel Briefe unterm Arm und sah schon von Weitem, da war eine lange Schlange vor dem Postschalter. Und sie stellte sich an und irgendeiner von den Leuten in der Schlange sah, dass sie nur Briefmarken brauchte, wollte ihr helfen. und sagte, also wenn Sie nur Briefmarken brauchen, da vorne ist ein Apparat, da können Sie Briefmarken kaufen, was immer Sie brauchen, dann brauchen Sie sich nicht in die Schlange zu stellen. Und ihre Antwort war, ja, das weiß ich. Aber der Automat, der kann mich nicht nach meiner Arthritis fragen und kann mir auch keinen schönen Tag wünschen. Die ließ es sich was kosten, Gemeinschaft zu haben, Verbundenheit zu haben. Und manche Christen, die sehnen sich nach mehr an Gemeinschaft. Manche von uns gehen irgendwo in Hauskreis. Wir hatten das sogar mal als Gemeinde angesteuert, mal erste Schritte gemacht, einen Hauskreis zu haben oder Hauskreise zu haben. Und dann kam Corona und hat uns da ausgebremst. Und von daher ist da nicht viel draus geworden. Wenn Glaubensgeschwister nicht nur in unserer Gemeinde, ich rede jetzt allgemein über den Leib Jesu, wenn Glaubensgeschwister mir gesagt haben, ja, weißt du was, ich finde keinen Anschluss in der Gemeinde. Die ist zu groß oder die ist zu Siegerländer oder die ist zu sonst irgendwas. Wenn Leute sowas gesagt haben, dann habe ich oft zu ihnen gesagt, weißt du was, dann geh doch unter der Woche mal in irgendeine Gemeindestunde. Wenn im Gottesdienst 500 Leute sitzen oder nur Siegerländer sitzen, dann ist es schwer, dass dich irgendjemand anspricht. Ja, aber geh doch unter der Woche mal. Da sind weniger Leute da. Und geh mal zu einem Männerabend, geh mal zum Frauenabend, geh mal zu einer Bibelstunde oder zu einer Gebetsstunde. Wie gesagt, habe ich Leuten in anderen Gemeinden gesagt, das habe ich auch Leuten in unserer Gemeinde gesagt. Such einfach die Gemeinschaft auch im kleineren Kreis. Denn Menschen sehnen sich nach Gemeinschaft. Und Gemeinschaft ist ein Faktor, den Gott fest eingeplant hat für die Gemeinde und für unser eigenes geistliches Leben, dass wir wachsen sollen. Und ich möchte jeden von uns ermutigen, egal ob du jetzt regelmäßig hier zur CCFG gehörst oder aber ob du normalerweise zu einer anderen Gemeinde gehörst, ich möchte dich ermutigen, such Koinonia-Gemeinschaft, such Gemeinschaft mit Gläubigen, such die Verbundenheit mit anderen Christen. Es wird dir gut tun, es wird deinem geistlichen Leben gut tun. Und wenn wir das alle machen, angenommen wir gehen heute alle, wie viel sind wir, 120 sage ich mal, wir gehen heute alle raus und sagen, heute fange ich mal damit an, mit der Gemeinschaft. Dann wird jeder begrüßt, wahrscheinlich sogar mehrmals. Dann wird keiner übersehen. Dann wird jeder angesprochen, jeder wird ermutigt, keiner sitzt allein. Wir haben Gemeinschaft miteinander. Warum? Weil wir Gemeinschaft mit Jesus haben. Und es wird uns als Gemeinde gut tun und es wird uns persönlich gut tun. Dazu ermutigt uns Gottes Wort immer wieder zur Gemeinschaft untereinander. Ich las ein anderes Beispiel von einer jungen Frau, Linda, die wollte spät im Herbst, ich habe den Namen ein bisschen geändert, die wollte spät im Herbst über einen steilen Pass irgendwo in Osteuropa. Und sie hatte aber nicht das passende Auto. Sie war alleine unterwegs, die Straße war holprig, war steil und sie merkte schon, ja, das wird anstrengend werden. Sie wusste nicht, dass man nicht alleine in so einem rappeligen PKW und dann noch dazu noch im Spätherbst über diesen Pass fahren sollte. Na, sie schafft es bis an einem Abend kurz unterm Gipfel und findet da auch eine Absteige, irgendein Motel oder sowas und checkt da ein für Übernachtung und Frühstück. Und der Mann an der Rezeption, der staunt nicht schlecht, als sie sagt, können Sie mich bitte morgen früh um 5 Uhr per Telefon wecken. Aber er macht es und als sie dann aufsteht, da merkt sie, warum das so eine abwegige Bitte war. Denn der ganze Berg war im dichten Nebel. Na, sie wollte sich keine Blöße geben, sie steht auf, macht sich fertig, geht runter fürs Frühstück und wird von 2 Truckern, also LKW-Fahrern, raue Kerle, wird sie eingeladen, sich bei ihnen an den Tisch zu setzen. Und das macht sie auch. Ja, wohin geht die Reise, fragt einer von den beiden Männern. Und sie sagt auch, ich muss über den Pass und dann runter in die Nachbarprovinz. Und der Trucker sagt, in der Rappelkiste? Niemals. Und die Linda will sich keine Blöße geben. Und sie sagt, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Und die Trucker lächeln und sagen, dann müssen wir dich in die Arme nehmen. Und was sie dann machen ist, der eine Trucker, der fährt vor, der andere Trucker, der bildet die Eskorte hinter ihr und sie ist dazwischen und orientiert sich an den roten Rücklichtern des Trucks, des LKWs, der vor ihr fährt. Und bis ins Tal runter war dichter Nebel und war eine gefährliche Strecke, aber sie hatte eine Sicherheit vor sich und sie hatte eine Sicherheit hinter sich und auf diese Weise kam sie gut unten im Tal an. Ach, da ist wieder. Versteht ihr das Bild? Wir brauchen einander auf den gefährlichen Wegen in unserer Zeit. Wir brauchen einander, wir müssen einander umgeben. Verbundenheit haben wir eben drüber gesprochen. Unsere Lebenswege sind oft im Nebel, in nebligen Abschnitten. Und der Herr möchte, dass wir füreinander sind, dass wir miteinander den Weg gehen. Wir gehen durch Abschnitte, die beinhalten Kämpfe. Kennst du das in deinem geistlichen Leben? Kämpfe, wo du dir wünschst, dass irgendeiner würde mal fragen oder irgendeiner würde mal kommen oder alle würden dich alleine lassen. Gegenteil, wir brauchen einander. Darum ist die Vision Gottes für den Bau seiner Gemeinde, für Wachstum in deinem Leben, darum ist die Vision Gottes Verbundenheit. Koinonia, Gemeinschaft, gehört dazu. Wir brauchen, ja, der Trucker sagte, dann müssen wir dich in die Arme nehmen. Wir brauchen die Umarmungen unserer Geschwister. Die Verbundenheit mit ihnen. Mit anderen, die den Weg kennen. Die uns ermutigen können. Die vor und hinter uns sind. Und dazu ermutigt uns Gottes Wort immer wieder. Hier ein paar Verse dazu. Römer 16, da heißt es, grüßt einander. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Okay, das wollen wir nicht übertreiben und wollen auch im Sinn halten, es geht hier um heiligen Kuss. Das war damals, das wissen wir, das war damals die Kultur. Da hat man sich den Bruderkuss oder auch den Schwesternkuss, so wird es zwar nicht erwähnt, aber Brüder mit Brüder, Schwestern mit Schwestern, so hat man sich begrüßt. Heute würde da Paulus vielleicht schreiben, grüßt einander, indem ihr euch eine Umarmung gebt oder indem ihr euch die Hände schüttelt oder so irgendwas. Das ist das eine. Römer 15, nehmt einander an. Und zwar in dem Maß, wie Christus euch angenommen hat. Nehmt einander an. Johannes 15, Vers 12. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Liebt einander. Auch Teil der Gemeinschaft. Wird ein anderes Thema sein bis Ende Oktober. Die Liebe. Epheser 4. Seid zueinander freundlich und barmherzig. Alles eine Wachstumssache, oder? Seid zueinander freundlich und barmherzig. Und im gleichen Vers noch, vergebt einander. 1. Thessalonicher 4, tröstet einander. Kennst du irgendjemand in unserer Gemeinde oder in deiner Gemeinde, wenn ihr Gäste seid, kennst du irgendjemand, der im Moment in einer Situation, einen gläubigen Christen, Schwester, Bruder, der in einer Situation ist, wo es ihm oder ihr dreckig geht. 1. Thessalonicher 4, tröstet einander. Macht den Anruf heute Mittag oder den Besuch oder was auch immer. Tröstet einander. 1. Petrus 4, dient einander. Haben wir schon drüber gesprochen. All diese einander ist Gottes Wille für uns, aber die können wir nicht alleine tun, die können wir nicht getrennt von den anderen tun. Die können wir nicht tun, wenn wir die Füße auf dem Tisch haben. Da müssen wir schon zusammen sein oder miteinander Umgang haben. Das ist Koinonia-Gemeinschaft. Und die ist so wichtig für unser Überleben, für unser geistliches Überleben. Das zeigen uns die Christen, die ersten Christen in der Urgemeinde. Und die Christen in der Urgemeinde, die hatten das verstanden, dass sie einander brauchten. Und so manch ein Christ heute hat das nicht verstanden. Oder vielleicht haben sie es verstanden, aber sie wollen es nicht verstanden haben. Der Paulus zum Beispiel, der beklagt oder der klagt über Demas. Demas war ein Mitarbeiter von Paulus und dann in 2. Timotheus 4 schreibt er, Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit liebgewonnen hat. Gemeinschaft mit der Welt ist eine Gefahr für unsere Koinonia-Gemeinschaft, für unsere Gemeinschaft miteinander. Wenn die Gemeinschaft mit der Welt zunimmt, dann nimmt die Koinonia-Gemeinschaft ab. Denkt mal drüber nach. Nicht laut, aber leise. Vielleicht heute Nachmittag oder sonst wann. Denkt mal drüber nach. Wenn die Liebe zur Welt, die Gemeinschaft mit der Welt, wenn die zunimmt, dann nimmt die Gemeinschaft, die Koinonia-Gemeinschaft und die Gemeinschaft mit Jesus und anderen ab. So, jetzt nochmal ein Blick auf unser Aquarium. Ein Freund von mir im Allgäu, der hat seit einigen Wochen, vielleicht ein paar Monaten, hat der ein Aquarium. Wir haben davor gesessen, haben uns die Fische angeschaut. Auf der Bibelschule hatten wir auch ein großes Aquarium und manchmal haben wir zueinander gesagt, komm, wir gehen Fernsehen gucken. Und dann haben wir uns so einen Becher Eis gekauft, haben gelöffelt und haben uns die Fische angeguckt. In so einem Aquarium, ich weiß nicht, wie viele Fischsorten er da drin hat, aber ich konnte zwei Fischarten entdecken. Das eine waren die Einzelgänger und das andere waren die Schwarmfische. Und wer von euch ein Aquarium hat oder ein Fischfreund ist, der wird wissen, ja, solche gibt's. Es gibt Einzelfische, Einzelgänger, zum Beispiel die Saugmaulwelse oder Black Molly oder Skalare. Die schwimmen nicht in großen Schwärmen. Und dann gibt's die Schwarmfische, zum Beispiel verschiedene Neonarten. Das sind so kleine blaue, könnt ihr sowieso von hinten nicht sehen. Das sind so kleine blaue leuchtende oder die Guppies, die Schwertträger, natürlich ist grundsätzlich so ein ganzes Aquarium, ist in gewisser Weise eine Art Gemeinschaft. Manche Fischarten, die darf man gar nicht zusammentun. Die mögen einander nicht. Die bekämpfen einander, die fressen einander. Mein Vater hatte früher ein Aquarium. Die Viecher haben einander aufgefressen. Also wenn man die falschen miteinander zusammengetan hat. Wir müssen als Christen aufpassen, dass wir unsere Koinonia-Gemeinschaft, die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, die Gemeinschaft mit Christen, dass wir die nicht unter der Gemeinschaft mit Nichtchristen einordnen. Das ist wichtig. Und damit meine ich jetzt keine unbiblische Absonderung. Wir haben überhaupt nichts mehr zu tun mit der Welt. Die böse Welt und am besten nur noch zu Hause oder nur noch in der Gemeinde. Das meine ich damit nicht. Aber ich meine, dass wir die Koinonia-Gemeinschaft, die Gemeinschaft miteinander, die unsere Gemeinschaft mit Jesus stärkt, die Wachstum in unser Leben bringt, dass wir diese Gemeinschaft nicht vernachlässigen auf Kosten oder aufgrund der Gemeinschaft mit der Welt. Mit Dingen und Menschen, die nichts mit Jesus zu tun haben. Und dann haben wir natürlich die Schwarmfische in Aquarium. Und ich habe mal nachgeforscht, Google weiß ja alles, ich habe nachgeforscht, was lässt Schwarmfische im Schwarm schwimmen? Warum schwimmen die alle zusammen in Gruppen? Ein Grund ist, dass sie auf diese Weise einfacher einen Partner finden. So, das würde ich jetzt nicht unbedingt voll übertragen wollen auf die Gemeinde heute. Obwohl wir natürlich sagen müssen, hey, besser wir finden unseren Ehepartner in der christlichen Gemeinde oder in einem christlichen Werk, auf jeden Fall aber unter Christen, als dass wir uns umschauen, wo keine Christen sind. Aber das ist sowieso nur ein Nebengrund. Ein wichtigerer Grund war die gemeinsame Futtersuche. Hier passt die Illustration schon besser. Natürlich soll auch jedes Gotteskind, jeder Christ sollte auch zu Hause zu seiner Bibel greifen und Zeit mit Jesus verbringen. Hey, Jesus ist unser Retter. Jesus ist der, der uns Sicherheit gebracht und gegeben hat für die Ewigkeit, der uns aus dem Feuer der Hölle errettet hat. Mit dem wollen wir Gemeinschaft haben, nicht nur sonntags morgens, sondern auch zu Hause. Aber in Hebräer 12, Vers 24 und 25, da stehen interessante Worte auch über die gemeinsame Futtersuche, wenn man so möchte. Spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkunft näher rückt. In unserem Ausgangstext von Apostelgeschichte 2, Vers 42, da wird in Verbindung mit Koinonia-Gemeinschaft auch das gemeinschaftliche Hören auf Gottes Wort verbunden. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und Gemeinschaft. Sind zwei Dinge, gehören aber irgendwo auch zusammen. Und ja, die Gemeinschaft, die wir jetzt zum Beispiel Sonntagmorgen oder Mittwochabend oder in unseren Gebetsgruppen haben, das ist Gemeinschaft auch im Wort Gottes, das ist, wo wir zusammenkommen. Das ist der weitere Grund für Schwarmverhalten bei Fischen. Aber der Hauptgrund ist, dass sie im Schwarm den Feinden besser widerstehen können. So, und jetzt haben wir wirklich eine gute Parallele zu unserem Christsein. Auch wir Jesus-Jünger, wir haben einen gemeinsamen Feind. Satan. Auch wir Jesus-Jünger, wir kennen Kämpfe, in denen wir stehen. Ist nicht immer der gleiche Kampf. Der eine kämpft auf diesem Gebiet, der andere kämpft auf einem ganz anderen Gebiet, der dritte, der kämpft auf 5 Gebieten gleichzeitig. Wir stehen im Kampf. Und da hilft uns der Schwarm. Da hilft uns, wenn wir zusammenstehen. Denn da beten wir gemeinsam, da kämpfen wir gemeinsam, da vertrauen wir gemeinsam, da ermutigen wir einander, da siegen wir gemeinsam, weil wir zusammenstehen und uns scharen um unseren Herrn, der in der Mitte ist. Prediger Kapitel 4, Vers 12. Ich lese das nach der Neues Leben Bibel. Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab. Und ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. Toller Vers, der die Gemeinschaft betont. Oder der Vers aus Sprüche 18, Vers 1. Wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet. Absonderung entsteht aus meiner eigenen Lust. Der sucht, was ihn gelüstet und wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. Was ist heilsam? Sich nicht von anderen Christen abzusondern, sondern die Gemeinschaft zu suchen. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, ist Gottes Wort. Sprüche 18, Vers 1. Ich möchte euch bitten, jedes Mal, wenn ihr ein Aquarium seht, vielleicht hat der ein oder andere von euch, wenn ihr da heute Abend mit eurem Eis vor sitzt und Fernsehen guckt, oder wenn ihr es irgendwo anders seht, dann erinnert euch an die Notwendigkeit christlicher Gemeinschaft. Dass etwas ist, was der Herr für seine Gemeinde geschaffen und geschenkt hat. Dass ihr nicht auf Koinonia-Gemeinschaft verzichten könnt. In Kalifornien, da gibt es Sequoia-Bäume. Das sind Riesen-Mammut-Bäume. Wir haben ein Bild dazu, sieht ungefähr so aus. Die, ich glaube, sind 34 Meter im Umfang, werden über 100 Meter hoch. Also schon ganz gewaltig. Das Problem, oder was Problem werden könnte, ist, dass diese Bäume, selbst die Riesendinger, die alten Bäume, die haben ein Wurzelwerk, das geht manchmal nicht tiefer in die Erde als ein Meter. Und das ist ein Klacks für jeden Sturm, so einen Baum umzulegen. Aber, und jetzt kommen wir zum nächsten Bild. Diese Bäume haben ein ganz weit verzweigtes Wurzelwerk, bis zu 50 Meter im Umkreis, und sie stehen immer in Gruppen. Die halten sich gegenseitig fest. Deswegen werden sie so alt. Die halten sich gegenseitig fest und halten Stand in den Stürmen, durch die sie durch müssen. Teil unserer Koinonia-Gemeinschaft ist unter anderem, dass wir bei uns in der Gemeinde auch Gebet anbieten. Ich weiß, dass etliche von euch, also ich denke jetzt nicht an irgendeinen persönlich, aber es wäre außerirdisch, wenn es anders wäre. Ich weiß, dass etliche von euch durch Kämpfe gehen, durch Nöte gehen, durch Leid gehen. Dass etliche von euch sind wie eine hohe Sonnenblume, die hin und her schwankt und die eigentlich eine Unterstützung brauchte. Dafür bieten wir Gebet nach dem Gottesdienst an. Und ich möchte euch ermutigen, macht Gebrauch von diesem Aspekt der Koinonia-Gemeinschaft. Kommt einfach nach vorne, nach dem Gottesdienst, guckt nach den Leuten mit dem Gebetsteam-Schildchen, sprecht sie an oder sprecht jemand anders an, von dem ihr wisst, ja, mit der Person möchte ich gerne mal beten. Da kann ich meine Lasten teilen. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Vier regelmäßige Praktiken der Urgemeinde. Mit der Gemeinschaft beim Abendmahl, das hatten die auch in Korinth, in der Gemeinde in Korinth. Und da ging diese Koinonia-Gemeinschaft im Abendmahl, die ging scheinbar Hand in Hand mit normaler, positiver Gemeinschaft. Bevor die Abendmahl hatten, haben die zusammen gegessen. Gut, bei uns ist es Mittagessen nach dem Abendmahl, nach dem Gottesdienst. Und bei denen war es halt so, dass es vor dem Gottesdienst war. Man hatte ein Liebesmahl und ein gemeinsames Essen. Aber wisst ihr was? Das funktionierte nicht so, wie es hätte funktionieren sollen. Die einen fraßen wie ein Mähdrescher, die anderen soffen und die Armen, die guckten in die Röhre. Und das gefiel dem Paulus absolut nicht. Statt Tischgemeinschaft beim gemeinsamen Abendessen und Koinonia-Gemeinschaft beim anschließenden Abendmahl machte jeder das, was er wollte. Man verachtete einander, man ignorierte einander, man half einander nicht oder gab nichts ab von dem, was man mitgebracht hatte. Man versündigte sich aneinander und kam dann besoffen zum Abendmahl. Also nicht alle, aber darüber redet der Paulus. Am Tisch des Herrn, da erinnern wir uns an seinen Tod. Für unsere Schuld, für unsere Sünden. Am Tisch des Herrn, da nehmen wir die Sünde nicht leicht. Da halten wir inne. Und da bekennen wir unsere Schuld. Da halten wir nicht an der Schuld fest. Und auch wenn, wie gesagt, unser Mittagessen erst nach dem Gottesdienst ist, nach dem Abendmahl, dann gilt doch bei uns dieselbe Wahrheit. Wir nehmen am Abendmahl teil, indem wir uns erinnern, dankbar erinnern an das, was Jesus für uns getan hat. Indem wir unsere Sünden dem Herrn bekennen, sie loslassen und nicht leicht nehmen. Dass wir uns erinnern, es war das Blut unseres Retters, es war das Leben unseres Retters, das er hingegeben hat, um uns heute hier in die Gemeinde zu bringen. Als seine erlösten Kinder, deren Schuld und Sünde vergeben ist. 1. Korinther 11, Vers 28 und 29, da schreibt der Paulus über das Abendmahl an die Korinther, deshalb sollt ihr euch prüfen, bevor ihr das Brot esst und aus dem Kelch trinkt, denn wenn ihr unwürdig das Brot esst und aus dem Kelch trinkt und damit den Leib Christi entehrt, dann esst und trinkt ihr euch zum Gericht Gottes. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen wollen wir jetzt einen Moment der Stille haben. Und ich möchte das auch heute wieder sagen, wenn wir einen Moment der Stille haben vor Gott, jeder für sich, dann graben wir nicht nach Sünde, die wir längst bekannt haben, von der wir uns längst abgewandt haben, die wir längst losgelassen haben, nur damit wir uns schlecht fühlen. Wir graben nicht nach Sünde, die vergeben ist, sondern wir haben Gemeinschaft mit Gott. Und wenn der Heilige Geist irgendwo in unserem Leben anklopft und uns eine Sache bewusst macht und sagt, hier, das steht zwischen dir und mir, dann öffnen wir unser Herz und dann bekennen wir das dem Herrn und dann bitten wir ihn um Vergebung und wenden uns davon ab und nehmen anschließend mit Freude am Abendmahl teil.